Erklärung des biblischen Johannesevangeliums. Erstes Kapitel. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieser Vers hat schon eine große Menge von allerleigestaltigen Irrdeutungen und Auslegungen zur Folge gehabt. Ja, es bedienten sich sogar barste Gottesleugner eben dieses Textes, um mit dessen Hilfe meine Gottheit um so sicherer zu bestreiten, da sie die Gottheit im Allgemeinen verwarfen. Wir wollen aber nun solche Finden nicht wieder vorführen, wodurch die Verwirrung nur noch größer statt kleiner würde, sondern sogleich mit der möglich kürzesten Erklärung ans Tageslicht treten. Diese als selbst Licht im Lichte des Lichtes wird von selbst die Irrtümer bekämpfen und besiegen. Ein Hauptgrund des Unverständnisses solcher Texte liegt, freilich wohl leider, in der sehr mangelhaften und unrichtigen Übersetzung der Schrift aus der Urzunge in die Zungen der gegenwärtigen Zeit. Allein es ist gut also. Denn wäre der Geist solcher Texte nicht so wohl verborgen, als er es ist, so wäre das Heiligste darin schon lange allertiefst entheiligt worden. Was da von größtem Übel wäre für die gesamte Erde. So aber hat man nur an der Rinde genagt, und man konnte zum lebendigen Heiligtume nicht gelangen. Nun aber ist es an der Zeit, den wahren innern Sinn solcher Texte zu zeigen allen, die da würdig sind, daran teilzunehmen. Dem Unwürdigen aber soll es teuer zu stehen kommen. Denn ich lasse bei solcher Gelegenheit mit mir durchaus keinen Scherz treiben und werde nie einen Handel annehmen. Nach dieser nötigen Vorerinnerung aber folge nun die Erläuterung. Nur bemerke ich noch das hinzu und sage, dass hier nur der innere seelisch-geistige Sinn zu verstehen ist, nicht aber auch der allerinnerste, reinste Himmelssinn. Dieser ist zu heilig und kann für die Welt unschädlich nur solchen erteilt werden, die ihn suchen durch ihren Lebenswandel nach dem Worte des Evangeliums. Der bloß innere seelisch-geistige Sinn aber lässt sich leicht finden, manchmal schon durch die richtige, zeitgemäß entsprechende Übersetzung, was nun sogleich bei der Erläuterung des ersten Verses sich zeigen soll. Sehr unrichtig und den inneren Sinn sehr verhüllend ist der Ausdruck im Anfange. Denn dadurch könnte sogar der Gottheit ewiges Dasein bestritten und in Zweifel gezogen werden, was auch von einigen älteren Weltweisen geschehen ist, aus deren Schule die Gottesleugner dieser Zeit auch so ganz eigentlich hervorgegangen sind. So wir aber nun diesen Text recht geben werden, da wird die Hülle nur sehr dünn erscheinen und es wird nicht schwer sein, den inneren Sinn durch solche leichte Hülle recht wohl und manchmal sehr genau zu erspähen. Also aber laute die richtige Übersetzung: im Urgrunde oder auch in der Grundursache alles Seins war das Licht, der große heilige Schöpfungsgedanke, die wesenhafte Idee. Dieses Licht war nicht nur in, sondern auch bei Gott. Das heißt, das Licht trat als wesenhaft beschaulich aus Gott und war somit nicht nur in, sondern auch bei Gott und umfloss gewisser Art das urgöttliche Sein, wodurch schon der Grund zu der einstigen Menschwerdung Gottes gelegt erscheint, was im nächstfolgenden Texte auch schon von selbst ganz hell ersichtlich wird. Wer oder was war denn so ganz eigentlich dieses Licht, dieser große Gedanke, diese heiligste Grundidee alles künftigen, wesenhaften, freiesten Seins? Es war unmöglich etwas anderes als eben Gott selbst, weil in Gott, durch Gott und aus Gott unmöglich etwas anderes als Gott selbst, nur sich in seinem ewig vollkommensten Sein darstellte. Und so mag dieser Text auch also lauten: in Gott war das Licht. Das Licht durchfloss und umfloss Gott. Und Gott selbst war das Licht. Dasselbe war im Anfange bei Gott. So nun der erste Vers zur Genüge erleuchtet, von jedermann einigen Lichtes leicht begriffen werden kann, so erklärt sich der zweite Vers von selbst und besagt nur zeugnisweise, dass das obbeschriebene Wort oder Licht oder der große Schöpfungsgedanke nicht ein in der Folge des Urgottseins entstandener, sondern ein mit Gott als Selbstgott gleich ewiger ist und somit nimmer irgendeinen einstigen Entstehungsprozess in sich birgt. Darum ist denn auch gewisser Art zeugnisweise erklärend heißt: dasselbe war im Anfange oder im Urgrunde alles Seins und alles späteren Werdens als Urgrund selbst, bei, in und aus Gott, also selbst, durch und durch Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In diesem Verse bezeugt sich das nur gewisser Art als betätigt und handgreiflich, was ja schon im ersten Verse sich als das Wort oder Licht im Urgrunde alles Seins und Werdens völlig gegenwärtig, aber noch nicht als schon ausgegangen bewerkstelligt, klar dargestellt hatte. Es soll demnach dieser dritte Vers reingegeben auch also lauten: Alles Sein ward aus diesem Ursein, welches in sich selbst ist, der ewige Urgrund seines Seins, durch und durch. Dieses Seinslicht, Wort und Wille, stellte sein höchst eigen Licht, seine urewige Schöpfungsidee aus sich selbst, ins feste, beschauliche Dasein. Und nichts gibt es in der ganzen ewigen Unendlichkeit, was nicht aus demselben Urgrunde und auf demselben Wege ins erscheinliche und beschauliche Dasein getreten wäre. Wer nun diese drei ganz klar erläuterten Verse vollends aufgefasst hat, dem ist der Vers 4 schon von selbst notwendig, einleuchtend, klar. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Es versteht sich ja schon bei weitem von selbst, dass ein Urgrund sein alles Seins, das Licht alles Lichtes, der Urgedanke aller Gedanken und Ideen, die Urform als der ewige Urgrund aller Formen, fürs Erste nicht formlos und fürs Zweite nicht tot sein konnte, da dieser den vollsten Gegensatz alles wie immer gearteten Seins im Grunde des Grundes bezeichnet. In diesem Worte oder Lichte oder in diesem großen Gedanken Gottes, in Gott und im Grunde des Grundes Gott selbst, war so nach ein vollkommenstes Leben. Gott war also das urewigste, vollkommenste Grundleben in und aus sich selbst, durch und durch. Und dieses Licht oder Leben rief aus sich die Wesen, und dieses Licht oder dieses Leben war das Licht und also auch das Leben in den Wesen, in den aus ihm hervorgegangenen Menschen. Und diese Wesen und Menschen waren so nach völlig ein Ebenmaß des Urlichtes, das in ihnen das Sein, Licht und also auch ein dem ewigen Ursein völlig ähnliches Leben bedingte. Da aber das Urleben Gottes ein ganz vollkommen freies ist und sein muss, da es sonst so gut wie gar kein Leben wäre. Dieses gleiche Leben aber in den geschaffenen Wesen ein und dasselbe Leben sein muss, ansonsten ist auch kein Leben und als so nach Nicht-Leben auch kein Sein wäre, so ist es ja nur zu handgreiflich klar, dass den geschaffenen Wesen Menschen nur ein vollkommen allerfreiestes Leben gegeben werden konnte, das sich selbst als ein vollständiges Fühlen, aber aus eben diesem Gefühle auch ersehen musste, dass es kein aus sich selbst hervorgehendes, sondern nur als ein völlig ebenmäßiges aus Gott, nach dessen ewig allmächtigem Willen hervorgegangen ist. Diese Wahrnehmung musste in allen geschaffenen Wesen vorhanden sein, gleich der, dass ihr Leben und Sein ein völlig gottebenmäßiges sein muss, ansonst sie wieder weder ein Leben noch irgendein Sein hätten. So wir aber diesen Umstand näher betrachten, so ergibt es sich, dass sich in den geschaffenen Wesen notwendig zwei Gefühle begegnen müssen. Und zwar erstens und zunächst das Gefühl der göttlichen Ebenmäßigkeit oder des Urlichtes Gottes in ihnen und zweitens aus eben diesem Lichte, aber dann auch notwendig das Gefühl des zeitgemäßen Werdens durch den Urwillen des Schöpfers. Das erste Gefühl stellt das Geschöpf unbedingt dem Schöpfer gleich und wie aus sich hervorgehend völlig unabhängig von dem ewigen Urgrunde, als gleichsam solchen in sich selbst fassend und bergend. Das zweite aus diesem ersten notwendig hervorgehende Lebensgefühl aber muss sich dennoch als ein vom eigentlichen Urgrunde aus sich hervorgerufenes und erst in der Zeitenfolge als in sich selbst, als frei manifestiertes und somit vom Haupturgrunde sehr abhängiges ansehen und betrachten. Dieses demütigende Gefühl aber macht das erste Hoheitsgefühl ebenfalls zu einem Demutsgefühl, was fürs Hoheitsgefühl freilich wohl eine höchst und unumgänglich nötige Sache ist, wie es in der Folge ganz klar gezeigt wird. Das Hoheitsgefühl streitet ganz gewaltig gegen solch eine Erniedrigung und will das zweite Gefühl erdrücken. Durch solchen Kampf aber entsteht dann Groll und am Ende Hass gegen den Urgrund alles Seins und aus dem gegen das niedere Demuts- oder Abhängigkeitsgefühl. Dadurch erlahmt und verfinstert sich aber dann das Hoheitsgefühl und es wird aus dem Urlicht im geschaffenen Wesen Nacht und Finsternis. Diese Nacht und diese Finsternis erkennt dann kaum mehr das Urlicht in sich und entfernt sich also als blind und dabei dennoch selbstständig vom Urgrunde seines Seins und Werdens und erkennt solchen nicht in seiner Verblendung. Und das Licht scheinet in der Finsternis und die Finsternis begreift es nicht. Daher mag dann dieses Urlicht leuchten in solcher Nacht, wie es auch leuchten mag. Da aber die Nacht, die wohl auch aus dem Lichte entstanden ist, keine ordentliche Sehe mehr hat, so erkennt sie das Licht nicht, das da kommt in solche Nacht, um selbige wieder ins rechte Urlicht umzugestalten. So gestaltig kam denn auch ich, als das ewige Ursein alles Seins und als das Urlicht alles Lichtes und Lebens in die Welt der Finsternis, zu denen, die aus mir waren, aber sie erkannten mich nicht in der Nacht ihres ermatteten Hoheitsgefühls. Denn dieser fünfte Vers deutet eben darauf hin, wie nach und in den ursprünglichen Maßen und Verhältnissen ich als ganz derselbe, der ich von Ewigkeit war, in diese von mir und aus mir geschaffene Welt komme und diese mich nicht erkennt als ihr eigenstes Grundsein, aber ich als der Urgrund alles Seins musste ja aus meinem urewigen Alllichte sehen, wie das Hoheitsgefühl als Urlicht in den Menschen durch den fortwährenden Kampf stets matter und schwächer und so nach als Lebenslicht auch dunkler und am Ende gar finster ward. Und dass demnach die Menschen, so ich zu ihnen in dem ihnen aus mir gegebenen Ebenmaße käme, mich nicht erkennen würden, wenigstens gar sehr viele nicht. Besonders so ich als ein reiner Deus ex machina, ganz unerwartet und unvorbereitet, in beschränkter Menschenform zu ihnen käme. Und ich es mir dann selbst zuzuschreiben hätte, dass mich die Menschen als unvorbereitet auf solch meine Ankunft unmöglich erkennen könnten. Ja, wohl sah ich das von Ewigkeit ein und ließ daher den Menschen schon von ihrem ersten aus mir geschiedenen Entstehen angefangen, bis zu meiner wirklichen Ankunft durch viele tausend Seher, die im Kampfe das Licht nicht verloren, eben solche meine Ankunft vorhersagen und die Art und Weise und sogar den Ort und die Zeit meiner Ankunft treulich bezeichnen und bei meiner wirklich erfolgten Ankunft ließ ich große Zeichen geschehen und erweckte einen Mann, in dem ein hoher Urgeist Wohnung nahm, dass er den Blinden verkünde meine Ankunft und volle Gegenwart auf der Erde.